Sie hören Kreidefressender Wolf heult auf, ein amerikanisches Chemnitz am Lincoln-Denkmal. Ein Artikel von Robert Krötzinger, Teil 2. Ein Promi namens Ben Hoffman, ein angeblicher Komiker, twitterte über Sandman: Wer diesen kleinen Scheißer kennt, hau ihm auf die Nüsse und schick mir das Video und ich sende dir alle meine Alben auf Vinyl mit Autogramm. Eine Saturday Night Live-Autorin namens Sarah Betty, die Morrow zufolge gerne mit ihrer Oberweite prahlt, twitterte: Ich blase jeden, der es schafft, dem Magerkid ins Gesicht zu schlagen. Ein Hip-Hop-Produzent namens Michael Buchanan forderte dazu auf, auf jeden zu schießen, der einen Magerhut trägt. Am ärgsten trieb es aber Jack Morrissey, ein Disney-Filmproduzent. Er twitterte, dass Sandman und jedes weitere Magerhut tragende Kind mit dem Kopf vornüber schreiend in einen Häcksler geschoben werden sollte. Um seine Aussage zu unterstreichen, schickte er auch gleich ein Bild aus dem Film Fargo – Blutiger Schnee mit, in dem es eine Szene gibt, in der eine Leiche verhäckselt wird. Später entschuldigte sich Morrissey dafür und behauptete, sein Tweet sei nur Satire gewesen. Es bleibt zu hoffen, dass er und andere sich für ihre Gewaltaufrufe gegen Minderjährige vor einem Richter werden verantworten müssen. Die Schüler berichteten über Morddrohungen. Die ganze Schule in Park Hills, Kentucky, soll mit Anschlägen bedroht worden sein. Die Arbeitgeber der Eltern wurden aufgefordert, diese sofort zu entlassen und so weiter und so fort. Man kennt die Erscheinungsformen und den Ausdruck des modernen, digitalen, von der Quantitätspresse aufgepeitschten Lynchmobs. Der Direktor der Schule beeilte sich, seine Schüler zu verurteilen und sich von ihrem Verhalten zu distanzieren. Ebenso der Bürgermeister der Stadt Park Hills. Ebenso der für die Schule zuständige Bischof. Dann kam die Wahrheit ans Licht. Entschuldigt hat sich bei den Schülern und ihren Eltern bisher, soweit ich erkennen kann, nur der Bischof. Nicht der Bürgermeister, nicht der Rektor, nicht die Promis. Auch nicht Morrissey, der hat nur sich selbst entschuldigt mit seiner Mimimi-Satire-Ausrede. Und die Lückenpresse hat nur lahme Korrekturen herausgegeben. Es schwirren aber weiterhin Behauptungen herum, die Schüler hätten selbst Schuld an der Sache, denn sie hätten schließlich Magerhüte getragen, was die moderne weiße Ku Klux Klan-Kapuze sei. So zum Beispiel eine Nullität, Schauspielerin und linke Aktivistin namens Alyssa Milano. Nun, inzwischen hat sich ein Rechtsanwalt, Robert Barnes, der Sache angenommen, der für die Familien der Covington-Schüler kostenlos Schadenersatz wegen Rufschädigung einklagen will. Bei den vielen ach so progressiven Promis auf Twitter, bei der New York Times, bei CNN und so weiter. Natürlich hat auch die deutsche Relotius-Presse zunächst eifrig nachgekläfft, was ihre Leitwölfe in den USA ihr vorbellten, bevor sie kleinlaut zugaben, dass alles doch ein wenig komplizierter gewesen sei, als es sich zunächst darstellte. Klar, komplizierter für Leute, die sich Journalisten nennen, aber keine zwei Synapsen und Sekunden in Recherche investieren, solange eine Geschichte einigermaßen ins dämonisch verdrehte Weltbild passt. Wie gesagt, dämonisch ist wahrlich nicht zu hoch bzw. tief gegriffen. Hier wurde das Leben von Minderjährigen massiv gefährdet. Dass verkommene Subjekte in den sozialen Medien herumkreischen wie Voodoo-Zauberer und Hexen, die sich aus Versehen selbst eine Stecknadel verpasst haben, ist Teil der täglichen Geräuschkulisse des 21. Jahrhunderts und bedarf keines weiteren Kommentars. Die etablierten Mob-Medien dagegen, genauer gesagt ihre journalistischen Mitarbeiter, verdienen ganz entschieden einen Kommentar. Sie sind moralisch nicht besser als jene Befehlshaber und Propagandisten, die in den letzten Tagen des Dritten Reichs lieber Kinder an die Front schickten, als sie vor dem sich ausbreitenden Wahnsinn zu schützen. Um ihre eigene erbärmliche Haut für ein paar weitere Tage zu retten, warfen sie Minderjährige ins Feuer. Genauso tun es ihre geistigen Nachfahren von heute. Dass die Covington-Schüler ausgerechnet wegen einer Marsch für das Leben-Demonstration in der US-Hauptstadt waren, machte sie in den Augen ihrer Peiniger ohnehin zu Ketzern des herrschenden Todeskultes und somit zu legitimen Freiwild. In Deutschland wird die bürgerliche Opposition drangsaliert und massiv mit Gewalt, inzwischen sogar offen mit tödlichen Attentatsabsichten bedroht. In Frankreich geht die Polizei brutal gegen Bürger vor, die gegen die Enteignung ihrer letzten Habe protestieren. Im ganzen Westen werden Menschen verfolgt, die Meinungen äußern, die der herrschenden Klasse in Medien, Unterhaltung und Bildung nicht passen. Sie werden aus den abstrusesten Gründen als Rassisten und/oder sonst wie Phobe gebrandmarkt und sozial vernichtet. All das sind Symptome eines mal wieder strauchelnden Sozialismus. Sozialismus lebt von der Mär, dass der Mensch in der Lage ist, alle Ungerechtigkeiten ein für allemal auszumerzen. Dazu braucht er Unterdrückte, denen er helfen muss. Um ihnen helfen zu können, braucht er Macht. Hilfe für diese Sondergruppe ist der Zweck, der alle Mittel heiligt, selbst das Kindsopfer. Wir wissen von dem Russen Igor Schafarewitsch und Alexander Solschenizyn, dass der Sozialismus eine die Menschengeschichte ewig begleitende, verführerische Irrlehre ist. Daher ist es keine Überraschung, dass nach dem Scheitern der Beton- und KZ-Sozialismusformen des 20. Jahrhunderts es Unbelehrbare gab, die sich eifrig auf die Suche nach neuen Unterdrückten begaben, denen sie helfen müssten. Die Umwelt wurde einer ihrer Schützlinge, insbesondere das Weltklima, denn für den Schutz des Weltklimas braucht es logischerweise eine Weltregierung. Auch hierfür werden Kinder geopfert. Siehe die strunzdummen Klimaschutz-Schülerdemonstrationen in der Schulzeit und den Missbrauch einer 16-jährigen Schwedin für ideologische Zwecke. Andere Unterdrückte sind die Nicht-Weißen und die Frauen und wer sonst nicht heterosexuell und männlich ist. Sie alle wurden in den Status der mit Staatsmacht zu schützenden Entitäten gehoben. Letztere haben aus Sicht der Sozialisten den Vorteil gegenüber dem Weltklima, dass sie oft miteinander in Streit um den schützenswerteren Opferstatus geraten und somit der Strategie Teile und Herrsche Vorschub leisten. Diese Strategie sah man in Washington am Lincoln-Denkmal aufgehen. Seit einigen Jahren regt sich aber immer stärkerer Widerstand gegen den neuen Sozialismus. Weltregierungsverweigerer, Brexit, rote Magerhüte in den USA, gelbe Westen in Frankreich und eine Partei in Deutschland mit blauem Logo, nationalistische Bewegungen in ehemaligen Ostblockländern, die die Tarnung des neuen Sozialismus leichter zu durchschauen vermögen als so mancher im Westen. Machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Der Wolf, der, wie uns Roland Bader lehrte, 1989 Kreide gefressen hat, heult nun auf. Er zeigt sein wahres Gesicht. Das Dumme für ihn, jetzt ist das Internet da, auf dem sein Gesicht ein für allemal millionenfach dokumentiert wird. Irgendwann werden daher die Begriffsstutzigsten begreifen, was für ein Tier er in Wirklichkeit ist. Es bleibt zu hoffen, dass diese Einsicht für möglichst viele von ihnen nicht zu spät kommt. Sie hörten den zweiten Teil des aktuellen Beitrags von Robert Krötzinger über den kreidefressenden Wolf.